Einen schönen guten Morgen zusammen. Bevor wir anfangen, möchte ich kurz zwei Dinge sagen. Das erste, ich habe heute keine PowerPoint vorbereitet. Das heißt, ihr müsst diesmal selber mitblättern in der Bibel, falls ihr das sonst nicht eh macht. Ich glaube, die meisten oder alle von euch machen das sowieso. Das ist also keine Schwierigkeit, keine zusätzliche. Und das zweite ist, die Lieder waren jetzt so eine großartige Ergänzung zur Predigt. Also wenn die Predigt fertig ist, bitte hört euch die Lieder nochmal an. Ist ja jetzt möglich, weil es online ist. Das Thema heute, wie wir schon mitbekommen haben, ist das Salz und Licht. Und ich habe die Predigt mal betitelt, ihr seid Salz, ihr seid Licht. Und bevor ich anfange, möchte ich gern noch einmal beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du so ein gnädiger Gott bist, dass du so ein großer Gott bist, ein herrlicher Gott. Danke, Herr, dass du deinen Sohn für uns hingegeben hast, dass Jesus für unsere Schuld und unsere Sünde gestorben ist und unsere Sünde vergeben hat. Danke, Herr, dass du es getan hast, dass du es vollbracht hast und dass wir aus dir leben können. Danke, dass wir jetzt dein Licht sein dürfen. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns berührst durch dein Wort, dass du uns ansprichst, dass du uns die Herzen öffnest. Herr, nimm alles weg, was stört, alles weg, was uns ablenkt von dir. Und hilf uns, auf dich zu hören, damit wir uns an dir erfreuen können und damit wir schlussendlich dir ähnlicher werden, damit wir aus deiner Kraft, als dein Licht und als dein Salz leben. Gepriesen sei dein Name. Amen. Gut, die Bibelstelle, die wir heute behandeln, ist aus der Bergpredigt. Wir gehen weiter im Bergpredigttext, und zwar Matthäus 5, ab Vers 13 bis Vers 16. Und ich möchte das gerne mit euch vorlesen. Oder mit euch durchlesen, und ich lese vor und ihr lest mit. Da steht, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Viele Christen treibt heutzutage die Frage an oder eine Frage immer und immer wieder an, wie können wir als Gemeinde oder auch als Kirche unsere Relevanz in dieser Welt zeigen? Jesus hat uns ja in diesem Text offensichtlich geboten, Salz und Licht zu sein. Und sowohl das Salz auch als das Licht sind Ausdruck des Einflusses der Christen auf ihre Umwelt, auf die Menschen um sie herum. Und daher scheint diese Frage auch sehr wichtig, wie wir Einfluss nehmen können, wie wir relevant sein können in dieser Welt. Wie können wir als Gemeinde Gottes unsere Relevanz in der Welt zeigen? Was gilt es zu tun? Und diese Frage will ich heute nicht beantworten, denn die Frage ist eigentlich falsch und leider im Hintergrund auch sehr gefährlich. Der Gedanke hinter dieser Frage ist sehr wohl wertvoll und wichtig, aber die Frage selber nicht. Die Frage ist nämlich meines Erachtens nach einer der großen Stolpersteine für die Christen in der heutigen Zeit. Denn bei dieser Frage geht es nicht so sehr darum, was die Welt braucht, sondern was sie haben will. Relevanz ergibt sich eigentlich selten aus der Sicht Gottes, sondern aus der Sicht der Welt. Für die Welt oder aus Sicht der Welt ist Gott nicht relevant. Gott ist sehr wohl wichtig. Wir wissen, dass Gott wichtig ist. Und wir wissen auch, dass jedes Wort aus dem Mund Gottes relevant ist für jeden einzelnen Menschen. Aber wenn ich die Menschen frage um mich herum, was für sie jeweils relevant ist, dann ist Gott oder seine Wahrheit wohl eine der seltensten Antworten, die man bekommt. Und in der Suche danach, wie wir also als Gemeinde relevant sein können in dieser Welt, da bemühen sich leider die meisten eher darum, wie sie in Breschen treten können, die die Welt vorgibt. Um Jesus geht es dann eher nur mehr nebensächlich, und zentral sind die Anliegen der Welt. Also die Frage nach der Relevanz möchte ich nicht beantworten heute. Aber was ist mit dem Gedanken dahinter? Sollen wir nicht Licht und Salz sein? Ist es nicht wichtig, dass wir als Christen eine Spur Gottes hinterlassen, einen Eindruck, ein Zeugnis seiner Herrlichkeit und seiner Liebe sind? Ja, das ist wahr. Es ist wichtig, dass wir das sind. Aber auch das stimmt nicht ganz. Denn wenn wir uns den Text ein bisschen genauer anschauen, dann merken wir, dass Jesus nicht sagt, seid Salz und seid Licht, sondern er sagt, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Wir sind als Christen von Natur aus Salz und Licht für diese Welt. Der Sonne muss man nicht erst sagen, dass sie leuchten soll. Ja, Gott hat sie ihr befohlen, aber seitdem leuchtet sie aus seiner Kraft. Und so ist auch der Christ, sobald er wiedergeboren ist durch Gottes Gnade, von Anfang an Salz und Licht für die Welt. Jesus fordert uns nicht auf, Salz zu sein. Er fordert uns auch nicht auf, Licht zu sein. Nein, er stellt fest, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Ich will heute also nicht darüber nachdenken, was wir tun müssen, um Salz und Licht zu sein, oder was für Aufgaben damit einhergehen, Salz und Licht zu sein, sondern ich möchte darüber nachdenken, was es bedeutet, Salz und Licht zu sein. Und um darüber nachzudenken, möchte ich eine Aussage aus der letzten Predigt noch einmal kurz aufgreifen, nämlich die, dass die Bergpredigt zuerst an die Jünger Jesu gerichtet ist, an seine Nachfolger. Er sagte nicht allen Menschen, die dort um ihn herum versammelt waren, dass sie Salz sind und dass sie Licht sind. Nein, er sagte seinen Jüngern, denen, die ihm nachfolgten, die direkt bei ihm saßen, denen, die um seines Namens willen verfolgt, verspottet und verschmäht und verleumdet werden, ihr seid Salz und ihr seid Licht. Und das ist sehr wichtig zu berücksichtigen, bevor wir dann tatsächlich in das Thema einsteigen. Denn vielerorts, wo dieser Text gepredigt wird, da wird jedem, der willens ist, zuzuhören, zugesprochen, dass er Salz ist und dass er Licht ist. Aber das ist mit einigen Schwierigkeiten verbunden, denn damit, Salz und Licht zu sein, gehen einige Eigenschaften einher, die wirklich rein christlich sind. Und ich meine jetzt nicht westliche Welt christlich, sondern wiedergeboren aus Gott christlich. Die eigentliche Definition des Wortes Christ. Gut, nachdem das gesagt ist, kommen wir zum ersten Punkt, nämlich zum Punkt, ihr seid das Salz der Erde. Und dazu möchte ich den Vers 13 noch einmal vorlesen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu schnell für meine eigene Zunge rede. Da steht geschrieben in Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Was bedeutet es also, Salz zu sein? Moment. Der Text gibt uns hier ein Problem vor, über das wir vielleicht zuerst reden müssen, bevor wir darüber reden, was Salz ist. Jetzt habe ich vorhin, gerade vor ein paar Minuten gesagt, dass wir nichts tun müssen, um Salz zu sein. Aber dann lesen wir hier, wie Jesus sagt, dass das Salz rausgeworfen werden muss, wenn es fade wird. Also ist es nicht eine versteckte Aufforderung, dass wir doch etwas tun müssen, um Salz zu sein? Müssen wir doch aus eigener Kraft salzig sein oder salzig bleiben? Nein. Nein, müssen wir nicht. Aber was meint Jesus dann damit? Und vielleicht hilft es, wenn wir darüber nachdenken, wie Salz überhaupt fade werden kann. Wie kann Salz geschmacklos werden? Denn wie die Hobbychemiker unter euch und vielleicht auch die echten Chemiker unter euch wissen, kann Salz nicht geschmacklos werden. Salz kann seinen Geschmack nicht verlieren. Salz bleibt immer Salz. Und dieser Punkt, der jetzt hier in diesem Text steht, der wird deswegen auch gern verwendet, vor allem von modernen Menschen, um zu zeigen, dass die Bibel ein erfundenes Buch für naive Leute ist, denn offensichtlich ist wissenschaftlich alles inkorrekt, was da drin steht. Aber das macht keinen Sinn, denn wenn Jesus das den Leuten gesagt hätte und diese Aussage hätte keinen Sinn gemacht, wieso hätten die Menschen ihm dann zuhören sollen? Und wenn das Buch erfunden ist, wieso hätten dann die nachfolgende Generation nicht gesagt, aha, wenn Gott sowas sagt, wie kann ich ihn dann ernst nehmen? Nein, es muss was an der Aussage dran sein. Und tatsächlich war damals, anders als heute, wo wir mit der modernsten Technik sehr viel qualitativ hochwertigere Dinge in vielen Bereichen herstellen können. Damals war das Salz nicht sehr rein, so wie heute. Durch die damalige Salzgewinnung war das Salz immer mit anderen Mineralien und anderen Substanzen vermischt, je nachdem, wo und wie es gewonnen wurde. Und Salz ist ja bekanntlich wasserlöslich und die Luftfeuchtigkeit in Israel ist sehr hoch. Ich habe extra mal nachgeschaut. Der durchschnittliche Luftfeuchtigkeitswert in Israel liegt aktuell bei 70-80%. Und da verdunstet das Salz dann aus diesen Verhältnissen, wo dieses Gemisch vorhanden ist. Das Salz verdunstet an der Luftfeuchtigkeit und das, was übrig ist, diese anderen Mineralien und Substanzen, die bleiben zurück und bildeten dann dem damaligen Salz eine ähnliche Substanz, die aber keinen Geschmack mehr hatte. Und so wurde das Salz fade und geschmacklos. Salz wird also geschmacklos, indem das Salz verdunstet, verschwindet und das, was übrig bleibt, zwar wie Salz aussieht, aber eigentlich kein Salz mehr ist. Deswegen kann man es auch nur noch rausschmeißen, dass es von den Menschen zertreten wird. Und das scheint jetzt auf den ersten Blick etwas widersinnig für uns, moderne Leute, die wir hochwertiges Salz haben. Aber im Grunde genommen ist es sehr einfach. Das, was nicht Salz ist, wird alle Qualitäten des Salzes verlieren, die an ihm dran waren. Und so ist es auch mit Menschen, die in den Gemeinden sind und die Jesus nachfolgen. Der nicht wirklich ein Christ ist, aber immer mitläuft, wird ab einem gewissen Punkt als Nicht-Christ offenbar werden, wenn alles Salzige verdunstet ist. Und das mag jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen wirken, aber stimmt mit dem überein, was Jesus an anderer Stelle im Evangelium nach Lukas sagt. Dort sagt er nämlich in Kapitel 14, Vers 33 und 34, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Das Salz ist gut, aber wenn das Salz fade ist oder wird, womit soll es gewürzt werden? Und es ist eine sehr herausfordernde, schwierige Aussage, aber sie kommt aus dem Mund des Herrn selbst und deswegen müssen wir sie ernst nehmen. Und interessanterweise sagt Jesus diese Worte jetzt hier über das Salz tatsächlich an die Volksmenge, die hinter ihm hergeht, die um ihn herum ist und nicht seinen Jüngern. Es geht ihm nämlich hier in dieser Lukas-Stelle, Lukas 14, geht es ihm darum, zu erklären, was es bedeutet, ihm wirklich nachzufolgen. Was heißt es, Jesus nachzufolgen? Und der großen Menschenmenge, die da hinter ihm herging, der sagte er, wenn jemand zu mir kommt und nicht hasst seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und seine Kinder, seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Und darauf folgt die Aufforderung, die Kosten zu überschlagen, was es heißt, ihm nachzufolgen. Und dann sagt er diese Worte aus Vers 33 und 34, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz fade ist oder fade wird, womit soll es gewürzt werden? Ein Jünger des Herrn Jesus zu sein, ein Nachfolger zu sein, bedeutet, alles andere loszulassen und nur Jesus allein zu folgen, nur auf ihn allein zu schauen. Und dass Jesus hier sagt, wir sollen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder und Schwestern, natürlich auch den Ehemann und das eigene Leben hassen, das bedeutet nichts anderes, als dass unsere Liebe zu ihm so unendlich viel größer sein muss, dass die Liebe zu meinem Nächsten aussieht wie Hass im Vergleich. Und beachtet bitte, dass Jesus hier nicht sagt, wir sollen unsere Partner und unsere Familie hassen. Nein, das sagt er nicht. Wir sollen sie lieben, unbedingt. Aber wir sollen Jesus noch viel, 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 viel mehr lieben als die Menschen um uns herum. Und so wie Paulus sagte, dass er alles für Dreck oder für Kot ansah gegenüber der alles übertreffenden Herrlichkeit unseres Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus, so sollen wir in unserem Leben alles zurückstellen, weit zurück, damit unser Leben ganz dem Herrn Jesus gehört. Ja, aber wie soll ich das tun, Wie kann ich das tun? Wie kann ich jemanden mehr lieben als meine Frau? Wie könnte ich Jesus überhaupt jemals so sehr lieben wie meine Frau? Wie könnte ich jemanden mehr lieben als die Person, mit der ich ein Fleisch geworden bin? Das geht doch gar nicht. Und aus eigener Kraft ist es auch nicht möglich. Von uns aus können wir diese Liebe nicht aufbringen. Aber es gibt eine Liebe, die diese Kapazität unserer Liebe bei weitem übersteigt. Viel weiter übersteigt als das, was wir von uns aus können. Und das ist die Liebe Gottes, die Gott jedem einzelnen Christen in das Herz ausgegossen hat, in dem Moment, als dieser Mensch wiedergeboren wurde als ein Kind Gottes. Wer von Herzen an Jesus gläubig geworden ist, der ist wiedergeboren. Und ein solcher Mensch hat die Liebe Gottes in seinem Herzen, die Liebe, mit der Gott seinen Sohn geliebt hat und liebt. Und das ist unvorstellbar, das ist unfassbar. Ja, wir können Jesus niemals so lieben, wie wir ihn lieben sollten. Und deswegen ist er ja für uns am Kreuz gestorben, deswegen hat er ja unsere Sündenschuld mit seinem Blut bezahlt und deswegen sind wir, wenn wir gläubig sind, versiegelt mit dem Heiligen Geist, wiedergeboren als eine neue Schöpfung und mit seiner Liebe in unserem Herzen ausgestattet. Nur dadurch erhalten wir aus ihm überhaupt die Möglichkeit, ihn so zu lieben, wie es ihm gebührt. Und daher kann auch nur derjenige ihm wirklich nachfolgen, der ein wiedergeborenes Kind Gottes ist. Und dass jemand wiedergeboren ist, zeigt sich also darin, dass er Jesus mehr liebt als alles andere. Und das zeigt sich darin, dass ihn solcher alles andere zurückstellt für den Herrn. Und das ist aber in unserer Kultur und in unserer Gesellschaft sehr, sehr schwierig. Und ich nehme mich da unbedingt mit hinein. Ich bin der Meinung, dass unsere Gesellschaft und unsere Kultur Unterhaltung, Beschäftigung, falsche Erfüllung, Lebensinhalt, Reichtum und so weiter in einem solchen Ausmaß zur Verfügung stellt, wie es noch niemals vorher der Fall war. Und ich glaube, dass wir Christen uns enorm schwer tun, Jesus allein zu lieben und nur ihn allein. Weil wir nicht alles aus ihm erwarten. Wir brauchen nur den nächsten Supermarkt zu gehen und können alles nehmen, was wir brauchen. Und die meisten von uns verdienen ziemlich gut. Wenn Jesus unser Alles in allem ist und wir unsere ganze Hoffnung und unser ganzes Sehnen nur auf ihn ausrichten, dann werden wir, wie die Bibel sagt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verändert. Dann werden wir Jesus immer ähnlicher werden. Dann sind wir wirklich dieses Salz für die Erde. Aber wir haben diesen Überfluss und leben gefühlt nicht in der Abhängigkeit von Jesus. Ja, ich glaube, dass ich abhängig bin von ihm. Aber wenn ich was brauche, gehe ich zum Supermarkt. Wir haben soziale Sicherheitsnetze rund um uns und müssen nicht unbedingt auf Jesus vertrauen, um Sicherheit zu haben. Die Krankenkassen hier in Österreich sind großartig. Wir können uns auf Knopfdruck gefühlte Freude und Erfüllung besorgen und benötigen den allein erfüllenden Frieden unseres Herrn Jesus nicht. Und so weiter. Ich könnte noch ganz viel aufzählen und ich will jetzt das auch nicht kritisierend sagen, sondern ich stehe da mittendrin. Mir fällt das auch so schwer. Wir berauben uns aber selbst mit unserem Wohlstand. Und ich schließe mich da wirklich selbst mit ein. Wie leicht ist es in unserer Gesellschaft, sich auf die Welt zu verlassen und sich aus der Welt Freude und Erfüllung zu holen. Und die schiere Masse lässt uns lange Zeit nicht merken, dass das, womit wir uns füllen, uns eigentlich leerer macht. Und daher müssen wir dringend lernen, zuerst zu Jesus zu gehen und dann erst die Segnungen zu genießen, die er uns durch unsere Umgebung auch zukommen lässt. Es ist ja nicht alles verkehrt und falsch, was wir hier genießen können, aber zuerst sollte Jesus kommen. Nicht, weil wir sonst nicht gerettet würden, das will ich hier betonen, nicht, weil wir nicht zu Jesus kommen können, wenn wir es nicht schaffen, in jedem Bereich unseres Lebens alles nach hinten zu kehren, nein, sondern weil wir als Christen dazu erschaffen sind. Wir sind dazu geschaffen, zuerst in und aus Christus zu leben. Und irgendeine Predigt hatte mal dieses Beispiel, ich weiß nicht mehr von wem, das war, ich glaube, von Max oder von Gerhard, wo er uns Christen verglichen hat mit Fischen, die nur im Wasser leben können. Und so kann ein Christ nur in Christus leben. Und darin liegt eigentlich unser Hauptkampf als Christen, bei Jesus zu bleiben, nur aus seiner Fülle zu leben. Ob jemand ein Christ ist, zeigt sich also darin, ob er den Herrn mehr liebt als sich selbst. Und das ist, weil wir alle in einem Prozess stehen, oft erst nach längerer Zeit sichtbar und nicht immer gleich sofort. Aber wir sehen es am Beispiel des Salzes. Ob jemand bei Jesus bleibt, ob er wirklich mit Jesus gefüllt ist oder ob er nur mit Salz, mit Jesus angereichert ist, das zeigt sich mit der Zeit. So wie das Salz, das verdunstet und nur ein geschmackloses Pulver zurücklässt, so ist der Mitläufer, der am Ende der Wahrheit den Herrn verlässt. In jeder Gemeinde gibt es solche, die mitlaufen, die mit dabei sind, die Christus bezeugen, sich dann aber von der Welt mitreißen lassen. Und das, was christlich erschien, verdunstet und was übrig bleibt, das ist das, was wirklich da war, nämlich kein gläubiger Christ. Oder so wie Johannes es schreibt in seinem Brief, seinem ersten Johannesbrief: Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen wird und von den Leuten zertreten wird. Wer jedoch ein reines Salz ist, der bleibt bei Gott und den hält Gott bei sich. Vollkommen durchtränkt von der Liebe Gottes und wiedergeboren als neuer Mensch. Und der wird niemals fade werden. Ja, es mag vielleicht den Anschein haben zwischendurch, aber das Salz Gottes kann nicht fade werden, sondern ein solcher wird zum Zeugnis für die Herrlichkeit Gottes dienen. Und ihr, die ihr glaubt und wiedergeboren seid, ihr seid das Salz der Erde. Salz kann eine Mahlzeit würzen und Inhalte verträglicher machen. Was fad ist, das wird nicht gern gegessen. Aber der Christ, der als Salz wirkt, kann den Menschen die Liebe und Gnade Gottes in Wahrheit weitergeben. Salz kann aber auch in den Wunden brennen oder Ackerböden unfruchtbar machen. Ja, wo Wahrheit gesprochen wird, da wird auch verletzt. Und wir werden darüber oder darum nicht herumkommen. Aber niemals in der Absicht zu vernichten oder zu zerstören, sondern immer mit der Absicht, um zu heilen, um Jesus zu verkünden, auf ihn hinzuweisen, auf den ewig Guten hinzuweisen und für seine Liebe, für sein Evangelium einzutreten. Wir sind Salz, indem wir das Evangelium verkündigen und weitersagen, was Jesus für uns getan hat, sei es uns zurzeit gelegen oder ungelegen. Immer und jedem. Aber das allein ist nicht alles. Es gehört noch mehr dazu. Es gibt noch mehr, das der Herr uns schenkt und was aus ihm heraus geschieht. Und dazu möchte ich zum zweiten Punkt kommen und ich lese die weiteren Verse aus unserer Stelle vor. Ab Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr seid das Licht der Welt. Und ich finde das eine so herrliche Zusage, die Jesus dort macht. Es ist nämlich, wie bereits gesagt, keine Aufforderung, sondern eine Feststellung. Ihr seid das Licht der Welt. Wir sind das Licht der Welt. Und ich habe letzte Woche in der Predigt eine Prophetie aus Jesaja zitiert, wo es heißt, dass das Volk, das in der Dunkelheit lebt, ein großes Licht gesehen hat. Und diese Prophetie hat sich ja bekanntlich in Jesus erfüllt, der das Licht dieser Welt ist. In 1. Johannes 1, Vers 5, da heißt es, dass Gott Licht ist und dass in Gott gar keine Finsternis ist. Keine Dunkelheit, keine Sünde, nichts Falsches, nur Licht. Gott, Jesus ist das reine, das herrliche, das ewige, das alles ausleuchtende Licht. Und Jesus ist in die Welt gekommen, um die Welt mit seinem Licht zu erleuchten und zu erfüllen und um die Finsternis auszutreiben. Und er, Dieses herrliche Licht der Welt sagt zu uns, ihr seid das Licht der Welt. Das Licht der Welt nennt uns Licht der Welt. Das ist eine unfassbare Zusage. Für mich ist es immer wieder ein gewaltiges Wunder, dass Gott mich dazu berufen hat zu predigen. Wie kann ein Mann wie ich als Mundstück des Allerhöchsten fungieren? Aber diese Worte sind für mich noch viel unfassbarer. Das Licht der Welt sagt uns allen, dass wir sein Licht sind. Wir sind das Licht der Welt. Wie könnten wir Menschen Licht für die Welt sein? Ist euch bewusst, was das heißt? Er, der Heilige, der Alleinreine, das alleinige Licht für die Welt, hielt es für richtig und für gut, uns als das Licht für die Welt einzusetzen. Wir sind das Licht der Welt, wir Sünder, wir allein aus Gnade Erretteten, wir Unvollkommenen, wir, die wir mit Finsternis immer wieder verklebt sind. Wir sind das Licht der Welt. Aber das nicht aus uns, sondern aus Gottes Geist, aus Gottes Gnade. Denn der Geist Gottes ist es, der in uns wirkt und der durch uns dieses Licht abstrahlt. Er ist es, der uns zu Kindern des Lichts macht, damit wir im Licht leben und gehen können und dieses Licht überall hintragen, wo wir hingehen. Der Vater hat uns aus der Finsternis herausgerufen, damit wir in seinem wunderbaren Licht gehen und leben und in der Welt Licht sein können. Oder wie es in Epheser 5, Vers 8 steht, denn ihr wart einst Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Und hier beim Licht, da gibt es keinen Haken. Denn wer nicht wiedergeboren ist, der kann kein Licht sein. Er kann sich nicht einmal als Licht ausgeben. Nur einer ist Licht. Gott. Jesus, und dessen Kinder sind wir durch den Glauben geworden. Wer Licht ist, ist Christ, und wer Christ ist, ist Licht. Ist das nicht unfassbar? Ist das nicht gewaltig? Und natürlich geht dieses gewaltige Privileg mit einer gewissen Verantwortung einher, aber auch diese Verantwortung liegt bei Gott. Und ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass jeder Christ von Natur aus Licht in dieser Welt ist und nicht aus eigener Anstrengung heraus. Daher sagt Jesus auch weiter, es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Heutzutage sieht man Städte in der Nacht schon von ganz weit weg. Das war für mich relativ interessant, dass ich als Landei zum ersten Mal zu einer großen Stadt gekommen bin. Ja, weit, lange bevor man zur Stadt kommt, nachts sieht man schon den Lichtschein. Wenn man auf der Autobahn in der Nacht nach Graz fährt, dann sieht man diese Kuppel aus Licht, schon bevor man überhaupt Graz gesehen hat. Und damals, als Jesus lebte, da gab es natürlich keine Wegbeleuchtung. Die einzige Beleuchtung waren die Sterne und der Mond bei Nacht. Und wenn irgendwo ein Licht aufflackerte, dann sah man das. Und eine Stadt, die auf einem Berg lag, die konnte nicht übersehen werden. Von dort kam das Licht. Sowohl damals als auch heute kann eine Stadt nicht verborgen bleiben, denn ihr Licht ist weithin sichtbar. Und wenn man in einen dunklen Raum hineingeht, dann ist das Erste, wo unsere Augen hingezogen werden, die nächste Lichtquelle. Als Jesus auf der Erde lebte, da konnte auch er nicht verborgen bleiben. Denn Licht ist immer sichtbar. Und so verhält es sich auch mit uns Christen. Wir sind das Licht der Welt und wir können nicht verborgen bleiben. Wenn wir wirklich wiedergeboren sind, dann muss das in unserer Umgebung in irgendeiner Form auffallen. Und jetzt könnte man meinen, dass darin eine versteckte Aufforderung liegt. Oh, jetzt sagt der Mauritz wieder, ich muss was tun. Vor allem, wenn Jesus hier sagt, man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. Ja, sagt Jesus uns da nicht, sieh zu, dass du dein Licht nicht versteckst, sondern dass du es möglichst weit leuchten lässt. Nein, ich denke nicht, dass er das da sagt. Denn wer hat uns zum Licht der Welt gemacht? Wer hat denn das Licht angezündet? Ist es nicht Gott selbst? Wer hat denn seine Stadt seinen Tempel, seine Gemeinde aufgebaut und baut auch immer noch weiter daran. Ist es nicht Jesus? Wer entfacht denn das Feuer des Glaubens in uns und lässt es leuchten? Es ist doch der Heilige Geist, der in uns wirkt. Gott zündet doch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel. Und darin liegt eine gewaltige Ermutigung. Denn wir müssen uns nicht abmühen, um möglichst sichtbar Christ zu sein. Wir müssen nicht möglichst gute Christen sein und möglichst viele gute Aufgaben erfüllen und irgendwelche Dinge tun, damit wir unser eigenes Licht möglichst hell strahlen lassen. Nein, darum geht es nicht. Jesus sagt in der weiteren Bergpredigt sogar mehrfach, dass wir unsere Frömmigkeit nicht nach außen demonstrieren sollen. Wir sollen nicht öffentlich spenden, wir sollen nicht öffentlich groß beten, wir sollen nicht öffentlich fasten und fromm sein, sondern all das soll im Privaten geschehen, damit Gott dadurch geehrt wird. Wenn wir unseren Glauben leben, dann leben wir ihn zuallererst für Gott, zu seiner Ehre. Wenn wir ihn zur Schau stellen, wenn wir jedem auf die Nase binden, dass wir Christen sind, gute Christen sind, dann leben wir zu unserer Ehre. Wenn wir beten oder spenden oder fasten, dann sollen wir das nur vor dem Vater tun, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, sagt Jesus, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Nein, es geht nicht darum, dass wir möglichst sichtbar auftreten als Christen. Es geht darum, dass wir aufrichtig vor dem Herrn Jesus stehen. Denn wer glaubt und gerettet ist, der lebt aus der Kraft des Herrn zur Ehre des Herrn. Und je näher wir dem Herrn sind, je inniger wir mit ihm leben, umso mehr kommt er zum Ausdruck in uns. Und worin besteht denn unser Zeugnis? Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Unser Zeugnis als Licht der Welt besteht in guten Werken. Und das finde ich persönlich ziemlich beeindruckend. Sollte man nicht meinen, dass das gute Zeugnis zuallererst im Evangelisieren liegt? Sagt nicht Paulus, dass der Glaube aus der Predigt kommt und dass keiner zur Erkenntnis der Wahrheit kommen kann, es sei denn, ihm wird es erzählt? Ja, absolut. Die Menschen müssen die Wahrheit hören. Wir müssen evangelisieren. Unbedingt müssen wir das tun. Denn darin sind wir das Salz der Erde. Aber das Licht Gottes, zumindest so wie es hier steht, besteht darin, dass wir gute Werke tun und damit Gottes Liebe, Gottes Gnade und seine Herrlichkeit in alle Welt sichtbar machen. Wir wollen ja Gott verkünden und Gott ist mehr als nur ein Wort. Und so wie ein Glaube ohne Werke tot ist, zeigt sich der wahre Glaube in den Früchten, die wir auch unseren Nächsten mitgeben. Wer keine Werke des Glaubens vorzuweisen hat, der hat keinen Glauben. Wer jedoch glaubt, wer wiedergeboren ist, der handelt danach und er tut Gutes in aller Welt. Und damit zeigen wir auch unsere tatsächliche Relevanz für diese Welt. Nicht indem wir aktivistisch sind oder irgendwelche Bedürfnisse erfüllen wollen, die in der Masse gerade aktuell erscheinen oder wichtig sind, sondern indem wir Gutes tun. Gutes tun, so wie Jesus Gutes tat. Und ich kann mich noch an eine Predigt von Christoph erinnern, jetzt diesen Sommer, wo er gesagt hat, dass Jesus den Menschen einfach Gutes getan hat auch, weil Gott gut ist. Und Gutes tun wir unserem Nachbarn, unserem Nächsten, jedem, der uns über den Weg läuft. John Stott schrieb in seinem Buch »Christliche Mission in einer modernen Welt«: Der Mann, der unter die Räuber fiel, brauchte in diesem Moment vor allem Öl und Verbände, um seine Wunden zu versorgen. Er brauchte keine evangelistischen Traktate in seinen Taschen. Ebenso, wie es folgendes Sprichwort ausdrückt, ein hungriger Mann hat keine Ohren. Wenn unser Feind hungrig ist, ist unser biblischer Auftrag nicht, ihm zu evangelisieren, sondern ihm Nahrung zu geben. Und Jesus sagt in einem Gleichnis darüber, wie wichtig aktive Nächstenliebe ist: Was ihr einem dieser geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Wir sind das Licht, indem wir Gutes tun, sodass die Menschen darin Gottes Weisheit und seine Liebe und seine Gnade erkennen und ihn preisen. Nicht aus uns, sondern aus ihm. So wie die Rebe, wie Jesus sagt, am Weinstock keine Frucht bringen kann, ohne den Weinstock. Jede Rebe, die in Jesus bleibt, die bringt viel Frucht. Das ist automatisch, das kann man gar nicht vermeiden. Denn Jesus ist es, der in uns wirkt. Und dazu könnte ich jetzt eine Reihe an Beispielen bringen, was man alles Gutes tun kann. Aber ich denke, das Gute, das wir tun, das tun wir sowieso nur aus der Kraft Gottes. Gott, der es in uns, in unser Herz legt und uns die Bereitschaft dazu gibt. Wenn wir unseren Nächsten sehen, der ein Problem hat, dann helfen wir ihm doch. Weil es die Früchte des Geistes sind, weil es der Ausdruck der Früchte des Geistes ist, zu helfen. Wir sind das Licht der Welt, indem wir Gutes tun und so auf Gott hinweisen. Wir sind aber auch das Salz, indem wir sein Wort verkünden, zu jeder Zeit Jesus bezeugen. Denn nur so finden die Menschen zum Glauben. Und das bringt mich zum dritten und zum letzten Punkt. Was jetzt? Es ist schön und gut, dass der Herr in uns all das bewirkt, dass er uns zu Salz und zu Licht macht und dass wir aus seiner Kraft und aus seiner Herrlichkeit zu seiner Ehre leben und wirken dürfen, damit die Menschen, wenn sie uns hören und sehen, kommen, um ihn zu preisen. Das ist alles schön und gut. Aber wieso klappt das so selten? Wieso komme ich mir so selten wie Licht vor? Wieso habe ich das Gefühl, nie wirklich Salz zu sein oder selten Salz zu sein? Und ich habe es vorhin schon angesprochen. Wir leben in einer Zeit und in einer Umgebung, die viel, außerordentlich viel Ersatz zu bieten hat. Und nicht nur Ersatz, sondern brillante Fälschungen. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. 2. Korinther 11, Vers 14. Satan möchte ein falsches Licht anbieten, damit die Welt nicht zu dem wahren Licht schaut, nämlich Jesus. Er möchte künstliches Salz schenken, damit die Welt das echte Salz nicht sucht. Es gibt so viele Ideologien, so viele Religionen, so viele Philosophien, so viel falsche Lehren. Jeder kann sich das Gewürz suchen, das ihm gerade am meisten taugt. Aber es gibt nur ein einziges Evangelium. Es gibt nur eine Wahrheit, die mit Salz gewürzt ist, mit dem himmlischen Salz Gottes. Und gerade im christlichen Bereich gibt es so, so viele falsche Lehren, so viele gefährliche Irrlehren, die so ähnlich klingen. Und wie gern gehen die Leute darauf ein. Denn wir leben in einer Zeit, und wir leben in der Zeit, von der Paulus schrieb, dass sich die Menschen Lehrer suchen, die ihnen sozusagen den Ohren kitzeln, die ihnen das sagen, was sie hören wollen. Denn es geht nicht um Wahrheit, die frei macht, sondern um Meinung, die sich gut anfühlt. Ich kann mich noch gut an meinen Biologielehrer in der Schule erinnern, vorletztes Jahr vor meiner Matura. Der hatte eine sehr klare Meinung über Fastfood. Und eine Klassenkameradin von mir, die sagte, aber Fastfood, das schmeckt doch so gut. Und mein Biologielehrer sagte dann, Sie würden auch Dreck essen, wenn Geschmacksverstärker drin wäre. Und er sagte nicht Dreck, er sagte ein kräftigeres Wort, aber das möchte ich hier nicht zitieren. Aber ist es nicht so? Solange uns etwas gut schmeckt, sind nicht alle, aber die meisten von uns dazu bereit, über die Inhaltsstoffe auch hinwegzusehen. Und vielen Menschen gehen leider auch so mit der christlichen Lehre um. Das, was ihnen schmeckt, wird gerne angenommen, ohne zu schauen, ob da Wahrheit drin ist. Oder ob es vielleicht eine Lüge ist. Das Salz Gottes wird eingetauscht gegen Geschmacksverstärker. Wir sind Salz, aber wie sollen wir wirken, wenn der Geschmacksverstärker alles so intensiv überdeckt? Was wir auf jeden Fall nicht tun sollen, ist zu versuchen, den Geschmacksverstärker zu überbieten. Wir wollen die falschen Lehren nicht dadurch ausstechen, indem wir uns besser darstellen. Nein, wir wollen auf ihn schauen und immer mehr auf Gott vertrauen. Denn so wie das Salz würzt und seine Würze nicht verliert, bleibt auch der Christ Gottes Werkzeug nach seinem Willen. Und zu viel Geschmacksverstärker verdirbt irgendwann den Magen. Und wer weiß, wie viele Menschen durch Gottes Gnade zur Wahrheit gezogen werden, weil der Geschmack konstant und wohltuend ist, denn das Salz bleibt immer würzig. Wer auf den Herrn vertraut und sein Leben von ihm durchtränken lässt, der wird in jeder Situation und in jeder Umgebung als Salz wirken. Und wenn die anderen das nicht annehmen können oder wollen, dann liegt auch das bei Gott. Und was ist mit dem Licht? Tut nicht auch die Welt Gutes? Ja, tut sie, denn jeder ist im Bilde Gottes geschaffen und Gott hat den Menschen das Gute auch in das Herz gelegt. Aber wohin das Gute der Welt führt, sehen wir überall um uns herum. Was gut anfängt, wird schnell madig. Aus politischer Gleichberechtigung und Gerechtigkeit wird Political Correctness mit all seinen irren und wirren Zügen. Aus antirassistischer Mühe wird Black Lives Matter mit ihrem kommunistischen und marxistischen Auswüchsen. Und so weiter. Da braucht man nicht weit zu schauen. All das Gute, das die Menschen einander tun wollen und worum die Menschen sich mühen, um sich gegenseitig zu helfen, das wird immer mehr wieder schlecht. Es verdreht sich mit der Zeit und daraus entsteht das nächste Übel. Irgendjemand ist immer verletzt. Irgendjemand ist immer unzufrieden. Irgendjemand braucht immer Hilfe. Und in unserer Unzulänglichkeit als Mensch werden neue Ideologien geschmiedet oder alte unter neuem Namen wieder eingeführt. Aber am Ende kann der Mensch nur scheitern mit all seinem guten Willen. Denn wirklichen Frieden und wirklich Gutes kann nur von Gott kommen. Denn alle guten Gaben kommen ja vom Vater der Lichter, von Gott und von niemand anders. Satan mag als Engel des Lichts auftreten und er mag den Menschen Glück, Zufriedenheit und alles mögliche andere versprechen und ihnen vielleicht auch ein Stück weit Erfüllung bieten können für kurze Momente. Aber die Freuden des falschen Lichts sind nur kurz. Es lässt nur noch Leere zurück, wie eine Achterbahnfahrt, in der alle Endorphine freigesetzt werden und danach, wenn man aussteigt, muss man erst einmal kotzen gehen. War es das Hoch wirklich wert? Nein, aber bei Gott ist wirklich Gutes. Gott allein ist wirklich gut und Jesus gibt echte Freude, eine Freude, die andauert und nicht mehr aufhört. Und wir als sein Licht können dieses Gute weitergeben. Gutes, das aus echter Liebe nichts zurückfordert, das nichts erwartet, das keine Gegenleistung erwartet, das bedingungslos ist und das schlussendlich auf das ultimativ Gute hinweist, und ich zeige jetzt auf das Kreuz, das könnt ihr nicht sehen, aber wer bei uns in der Gemeinde ist, der weiß es. Das ultimativ Gute ist Jesus, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Wir dürfen uns freuen, wo in der Welt Gutes passiert. Und da, wo Schlechtes geschieht, da wollen wir helfen. Wir sind das Licht der Welt und das Licht kann nicht verborgen bleiben, denn Gott wirkt durch uns. Die Fälschungen der Welt mögen verlockend sein, auch für uns. Aber sie sind nichts im Vergleich zur alles überragenden Herrlichkeit unseres Herrn Jesus. Nur aus der Fülle des Herrn Jesus leben wir. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und er erschuf das Licht und er trennte es von der Finsternis. Darin zeigte sich bereits, was Gott vorhatte. Doch die Menschen widerstanden ihm. Als Jesus dann auf die Erde kam er als Licht und durchbrach die Finsternis. Und die Hoffnung auf den Erlöser wurde geweckt, doch die Welt nahm ihn nicht an, sie verachtete ihn. Jetzt sind wir dieses Licht in der Welt, das auf Gott hinweisen soll und auf damit die Welt durch unsere guten Werke sehen, wie Gott ist und den Vater preisen. Doch auch jetzt werden die Menschen nicht in Massen herbeiströmen. Sie wollen nicht, sondern so wie sie Jesus hassten, werden sie auch das Wort der Wahrheit, das wir verkünden und damit uns als Licht der Welt hassen. Es kommt aber der Tag, an dem das wahre Licht, von dem wir ja schlussendlich auch nur ein Abglanz sind, wiederkommt. Und zwar mit Macht. Denn da heißt es in Matthäus 24, Vers 27, denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, keine Ahnung, ob dort Westen ist, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. So wie beim Blitz der gesamte Himmel und die Erde darunter erleuchtet wird, so wird die ganze Welt Jesus sehen, wenn er wiederkommt, wenn das Licht der Herrlichkeit auf die Erde zurückkommt und jeder wird vor ihm auf die Knie fallen müssen. Dann wird jedes falsche Licht des Satans verblassen, die Finsternis wird durchbrochen und nichts bleibt mehr da, was noch verführen könnte. Und dann werden wir in der Fülle des Herrn Jesus leben. Und in der Ewigkeit, im ewigen Jerusalem, da wird Gott unser Licht sein. Da wird es keine Sonne mehr geben, sondern Jesus und der Vater sind das Licht in der Ewigkeit. Und es wird keine Finsternis mehr geben. Und wir alle werden ihn preisen und in dieser Herrlichkeit leben. Wie unfassbar herrlich wird das sein. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Herr Jesus, komme bald. Amen.